Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 45 und heute verklagen wir Wirecard. Doch bevor wir diesen Schritt wagen, Philipp, wie war deine Woche?
Meine Woche war sehr, sehr schön. Ich war viel unterwegs, bin auch endlich mal wieder geflogen. Und weißt du, was es bei Eurowings bald wieder gibt, wenn Corona vorbei ist, im Flugzeugbordbistro?
Nein.
Döner.
Nein.
Das ist kein Witz. Also, ich verspreche, sobald es wieder geht, werde ich mir natürlich einen bestellen und auch ein Foto für unsere Community bei Instagram hochladen. Ich war doch ziemlich überrascht. Wie war denn deine Woche?
Ja, meine Woche war sehr ruhig. Ich habe relativ wenig gearbeitet und ich komme ja auch direkt vom Strand. Ich habe zwei Tage schön erholt und ja, und dann habe ich mir ein paar Podcasts reingezogen und jetzt habe ich dann auch noch überlegt, mit welchem Witz wirst du uns heute begeistern?
Ja, sagt der Angestellte zu seinem Chef, Sie haben mir doch mehr Gehalt versprochen, wenn Sie mit mir zufrieden sind, sagt der Chef. Ja schon, aber wie kann ich mit jemandem zufrieden sein, der mehr Geld will?
So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
Philipp, wenn du bereits am Flughafen warst, konntest du feststellen, dass wieder mehr Leute an den Flughäfen sind?
Ja, doch schon.
Also es reisen wieder mehr?
Ja, aber das liegt auch daran, dass man einige Terminals dicht gemacht hat. Also ich war in Leipzig jetzt ziemlich erschrocken, da war gar nichts.
Ja.
Also es war schon auch in Frankfurt, sieht es nach mehr aus, weil aber von allen Terminals jetzt alle sozusagen auch konzentriert werden.
Aha. Warum ich dich das frage, Sixt hat jetzt erstmal die Jahresziele von 2020 und 2021 kassiert und das nicht aufgrund der generellen schwachen Nachfrage, denn die ist insgesamt wieder gut gestiegen, doch direkt an den jeweiligen Flughäfen. Dort ist eben noch keine Normalität eingekehrt und das wird auch so schnell nicht passieren, zumindest laut der Prognose von Sixt selbst, denn hier muss man sagen, ging es doch recht stark nach unten in Sachen Umsatz und vor allen Dingen auch in Sachen Gewinn, denn es wurde ein Verlust ausgewiesen von 123 Millionen Euro und der Umsatz sank eben auf 711 Millionen Euro statt wie zuvor im letzten Jahr 1,13 Milliarden Euro. Und ja, es ist sicherlich bedenklich, aber irgendwann ist auch das wieder raus, dieses Tal der Tränen verlassen. Und als Sixt-Aktionär muss man hier, glaube ich, den langen Atem mitbringen. Und ich finde es trotzdem erstaunlich, dass man immerhin in diesem Quartal noch einen Gewinn erwirtschaften konnte.
Ja.
Trotz dieser, ja, ich sag mal, schon nach hohen Belastungen. Und du fährst ja auch selber öfter mit Sixt.
Oft Sixt-Kunde, also eigentlich nur Sixt-Stammkunde. Aber ich muss auch sagen, die haben die Flotte ganz schön zurückgefahren.
Ja, aber das ist auch der Vorteil, den Sixt da relativ stark zurückfahren kann an den großen Anteil der Flotte, so dass man eben recht schnell Kosten sparen kann. Und
aber sie wollen dann auch ziemlich behupsen. Das ist mir jetzt schon zweimal passiert,
ja,
dass die dann immer sagen, ah nee, das Auto haben wir jetzt nicht da, was sie gebucht haben. Und dann kriegst du ja eigentlich bei Sixt ein höherwertiges Auto. Ich hatte die Woche einen Passat gebucht als Klasse und dann wollte man mir, ich glaube, einen Ford Focus geben. Und dann habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht, bitte gucken Sie nochmal nach. Und erst dann sind sie mit den besseren Autos um die Ecke gekommen. Also das, naja, ich weiß nicht, aber das ist mir jetzt schon zweimal passiert an verschiedenen Stationen und ich hoffe, dass sich das nicht häuft, weil man geht als Sixt-Stammkunde doch gerne zu Sixt, weil sie doch diesen Service haben, wo du dich einfach besser fühlst, wo du mehr Wert kriegst und das zum gleichen Preis und das ist im Moment eigentlich ein bisschen schwierig.
Da muss man ja dazu sagen, dass ich ja immer derjenige bin, der sehr neidisch ist, wenn du ja wieder mal ein Bild schickst von deinem Fahrzeug, von was du bei Sixt bekommst, ja, ja, von einem Passat oder was auch immer dann vor dir steht, ist doch immer wieder ganz spannend.
Genau. Ich möchte von den Flughäfen weg zu Wohnimmobilien und die Vonovia hat ein sehr solides Quartal gemeldet. Das operative Ergebnis, also das Halbjahresergebnis plus 11%, es ging hoch auf 676 Millionen Euro. Der Umsatz stieg auch nochmal um 11% und das finde ich sehr, sehr schön, wenn man es schafft, Umsatzwachstum auch gleich in operatives Wachstum. Das klingt auch sehr gesund, so 1:1 umzumünzen auf 1,13 Milliarden Euro. Und da ist mir aufgefallen, überleg mal, von 1,13 Milliarden Euro bleiben 676 Millionen übrig. Man hat hier eine Marge von über 50% und das ist schon brutal, oder? Was denkst du?
Ja, absolut. Das klingt richtig, richtig attraktiv.
Man hat die Prognose für 2020 bestätigt, vor allem auch, weil man Zukäufe in Schweden getätigt hat. Man ist auch im Bereich Altersheime mit unterwegs und die Ratingagentur S&P, also Standard & Poor, hat ein Upgrade der Anleihen gemacht auf Excellent. Und das bedeutet, man kann sich jetzt richtig günstig am Kapitalmarkt refinanzieren. Man hat Mietsteigerung durchgedrückt um 3,9% und Vonovia ist ja oft auch in der Kritik. Und da habe ich mir einfach mal geschaut, wie hoch ist eigentlich die Durchschnittsmiete von Vonovia in Deutschland? Was denkst du oder wo denkst du, wo liegt diese?
Ja, man müsste ja glauben, dass sie sehr hoch ist bei dem, was man immer so hört und liest in den Medien, aber ich glaube, sie sind sogar unterdurchschnittlich.
Ja, sie sind bei 6,88 Euro und das finde ich verhältnismäßig akzeptabel. Gut, ich weiß jetzt nicht, in welchen Wohnlagen man überall ist, aber im Durchschnitt finde ich doch 6,88 Euro doch sehr,
genau,
ist sehr interessant.
Ist gerade auch in den Städten, auch dort die Durchschnitte sind durchaus günstiger, als das eigentlich der Mietspiegel hergibt. Genau.
Nur 1% der Mieter hat sich bei Vonovia gemeldet, dass es zu Zahlungsproblemen wegen Corona kommen könnte. Das Geschäft mit Value-Add, also mit haushaltsnahen Dienstleistungen wie Handwerk und Hausmeister, das schwächelt, weil die Modernisierung aktuell stocken. Aber was ich auch ziemlich interessant finde, es gibt ja den Net Asset Value, den sogenannten NAV. Das ist eigentlich der Buchwert und der liegt aktuell bei 54,72 Euro je Aktie. Der wird auch immer mit ausgewiesen zu den Zahlen. Und ich denke, wenn man darüber nachdenkt, bei Vonovia einzusteigen, sollte man vielleicht einfach gucken, wann ist der Kurs auf diesem Buchwert und dann kriegst du wirklich für 1 Euro genau 1 Euro auf Buchwert. Was denkst du?
Eigentlich ein interessantes Unternehmen, wenn man so möchte.
Tolle Marge.
Tolle Marge, tolles Ergebnis, eigentlich auch ein toller Chart, muss man dazu sagen. Es ist schon ein starkes Unternehmen und man muss auch immer dazu sagen, dass halt die politischen Risiken da sind.
Das,
das ist das, was mich immer so abschreckt. Das ist auch ein bisschen schade, denn was soll passieren, wenn plötzlich der Mietdeckel dann auch deutschlandweit funktioniert oder was auch immer.
Aber Vonovia expandiert ja jetzt auch nach Europa. Also ich persönlich finde das Unternehmen sehr, sehr spannend. Bin auch ehrlich gesagt im Überlegen, ob ich hier einfach mal eine Position aufbaue. Wie sieht's da bei dir aus?
Ja, hatte ich auch schon öfter überlegt, aber ich halte noch die Füße still. Ich beobachte das bei dir.
Ja, so machen wir es.
Beobachten sollten wir auch Microsoft, denn letzten Sonntag kam diese Riesennachricht und ich war völlig überrascht, als ich las, dass Microsoft das US-Geschäft von TikTok übernehmen möchte und dachte, TikTok, ha, Moment, kennst du, hast schon mal irgendwo gesehen, ja, das ist ja diese neumodische App.
Hast du es schon gemacht?
Was habe ich gemacht?
Hast du schon getanzt bei TikTok?
Nein, nein. Nein,
ich auch noch.
Wollen wir zusammen mal tanzen
nein,
bei TikTok?
Bitte nicht.
Na gut. Also TikTok ist vor allem bei unseren Millennials sehr, sehr beliebt und bekannt. Es ist eine App, wo man sich doch ein bisschen selbst darstellen kann. Und die Muttergesellschaft heißt ByteDance und sitzt in China. Und in China gibt es starke Kritik für das Vorhaben, was Microsoft da wahrscheinlich plant. Wahrscheinlich muss man noch sagen, weil es eben auch nicht ganz sicher ist, das Problem, was TikTok einfach hat, ist, dass die USA, speziell Trump, sagt, wir wollen dieses Unternehmen nicht in den USA haben, wir wollen das sperren, dass man eben nicht mehr den Zugang zu TikTok hat, weil man einfach auch Sicherheits- und Datenschutzbedenken gegenüber TikTok hat. Und so muss man jetzt überlegen, was man eben mit dem US-Geschäft macht, hier vielleicht sogar einfach verkaufen müsste und vielleicht einen guten Deal bekommt. Jetzt haben sie noch bis zum 15. September Zeit, das ist die Frist von Trump, und TikTok hat ja weltweit 1 Milliarde Nutzer und 100 Millionen davon sind ja schon in den USA, das heißt, es ist schon ein sehr großer Markt, alleine Werbeeinnahmen, die hier generiert werden könnten, sind natürlich hier schon recht hoch. Ich bin gespannt, wie das ausgeht und ob Microsoft diesen Deal dann einfach übernimmt, vielleicht auch gar nicht so teuer, weil es ja dann doch eine Drucksituation ist für beide oder vor allen Dingen für TikTok. Und Gewinner sind aktuell vor allen Dingen Konkurrenten, wie Thriller, habe ich gelesen, eine App, die ähnlich ist wie TikTok. Und Facebook hat ja auf Instagram Reels gestartet. Ja. Ist mir auch gar nicht gleich aufgefallen, sondern habe ich bloß mal so gelesen und dann dachte ich so, Mensch, das sieht aus wie bei TikTok. Und ich bin gespannt, ob der Deal dann auch Sinn macht für Microsoft.
Ja.
Was denkst du darüber?
Also, was ich darüber denke, kleine Anekdote dazu. Ich war ja in Hamburg am Montag und am Dienstag. Meine Freundin war mit, schönen Gruß hier an dieser Stelle. Und da bin ich mit ihr durch Hamburg gelaufen und habe dann so gesagt, ja, Mensch, hast du mitbekommen, Microsoft will TikTok übernehmen und ich weiß ja gar nicht, was ich davon halten soll. Und dann hat sie schon gegrinst und ich sage, Mensch, warum grinst du denn so? Und dann sagt sie, naja, wenn man dir so zuhört, könnte man meinen, du bist hier Großaktionär und bist ein bisschen enttäuscht, dass dein Unternehmen dich nicht gefragt hat, ob sie TikTok übernehmen dürfen.
Du lebst das.
Ja, also ich lebe das, muss man wirklich sagen. Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Ich denke, man sollte sich auf sein Kerngeschäft doch konzentrieren. Kenne aber auch nicht das Potenzial von TikTok. Also ich vergleiche das vielleicht auch zu sehr mit Snapchat. Und ja, ich bin halt kein TikTok-Anwender. Ja.
Und ich habe gestern schon festgestellt, irgendwie sind wir, vielleicht werden wir schon langsam alt, dass wir eben solche Trends irgendwo nicht gar nicht mehr mitmachen wollen oder können oder sollen. Können. Ich weiß nicht.
Dürfen.
Ja. Also mich belustigt es auch nicht. Von Freunden kriegt man ja immer mal so einen Link geschickt, dann geht man drauf und denkt sich so, nee, war eigentlich gar nicht so.
Ich sehe den Sinn dahinter nicht, einfach so ein bisschen.
Aber vielleicht genau ist es genau das, was wirklich den Mehrwert bietet, dass man hier eine Unterhaltung hat und du folgst hier dem Opa
X. Aber das machen wir ja schon hier im Podcast, bei YouTube, bei Instagram, bei Facebook. Also wir sind ja schon Selbstdarsteller.
Genau, also mich würde echt interessieren, was unsere Community dazu sagt, zu diesem vielleicht
Deal. Ja, auf jeden Fall, gerne.
Ob es da irgendwelche Chancen gibt, die wir vielleicht gar nicht sehen. Weil Microsoft kann sich natürlich jetzt verjüngen mit der Nummer, jüngere Zielgruppe.
Das stimmt.
Vielleicht gar nicht so verkehrt.
Gar nicht so verkehrt ist auch, dass seit 20 Jahren bei Apple mit an der Spitze nicht nur Tim Cook steht, der ist ja noch gar nicht 20 Jahre da, sondern Phil Schiller. Und er ist wirklich nicht nur mein Namensvetter, sondern auch wirklich ein bedeutender Visionär und hat auch viel für Apple getan, also nicht nur Steve Jobs. Er ist der Verantwortliche gewesen für das Marketing beim iPhone und beim iPod. Und er hat auch dieses Drehrädchen mit dem Klick auf dem iPod mitentwickelt. Und er wird jetzt langsam Apple verlassen und es gibt einen Abschied auf Raten. Er wird jetzt ein Apple Fellow und da dachte ich mir, was ist denn ein Apple Fellow?
Ja, gute Frage.
Und er wird weiterhin auf Events präsentieren, so wie kein zweiter, so wie er das macht. Also er ist schon groß und stämmig und ja, er wird auch noch den App Store verantworten. Also er hat doch noch viel Kompetenz und Macht, aber es ist halt ein Abschied auf Raten. Ich glaube, er ist jetzt 60 Jahre und ja, also es ist schön, dass er da war. Er hat das auch super gut gemacht. Ich glaube, er wird es auch gut jetzt in neue Hände übergeben. Sein Stellvertreter wird jetzt der neue Marketingstratege. Und ich glaube, hier wird er auch beratend dann auch noch zur Seite dem ganzen Thema stehen und auch Apple. Und ja, schön, dass man auch innerhalb eines amerikanischen Konzerns noch 20 Jahre lang da sein kann und auch Karriere machen kann, oder?
Richtig, genau. Das ist doch ein super Zeichen. Und er ist ja auch eine Art Kultfigur vielleicht sogar, ne, wenn man so möchte. Es ist schon beachtlich, 20 Jahre Respekt vor allen Dingen auch diese Marke so mit aufzubauen. Als Marketingchef hatte man da ja eine große Aufgabe und es scheint ja auch gelungen zu sein, wenn man jetzt also mal im Nachhinein betrachtet.
Er ist ein ziemlicher Marketingstratege und er ist auch mit Steve Jobs damals zurückgekommen zu Apple.
Ja.
Also Steve Jobs hat ihn mitgebracht.
Ja, super. War eine kluge Entscheidung, aber so kannten wir ja Steve Jobs auch nach wie vor. Außerdem gab es natürlich noch weitere Übernahmen. Es ist zurzeit eh die Zeit der Übernahmen, oder? Ja, ist das aufgefallen?
Auf jeden Fall.
Also hier schluckt der eine den anderen und da möchte man sich beteiligen und dort übernimmt man das Teilgeschäft von den nächsten. Und jetzt haben wir hier eine große deutsche Übernahme in Amerika. Denn Siemens Healthineers hat am Sonntag mitgeteilt, dass man Varian Medical Systems kaufen möchte. Und zwar für 16,4 Milliarden US-Dollar. Wer ist Varian Medical Systems? Ein Spezialist für Krebsversorgung. Und das ist ja doch ein großes, großes Geschäft.
Wichtiges Geschäft
auch. Wichtiges Geschäft, natürlich auch für die Gesundheit der Menschen. Und das möchte sich jetzt Siemens Healthineers einverleiben. Das Angebot von Siemens ist $177,5 je Aktie, natürlich in bar. Und der Variance Umsatz 2019 betrug 3,2 Milliarden US-Dollar und eine operative Marge von 17%. Ich weiß gar nicht, ist das von der Höhe her wie gut. Siemens Healthineers?
Oh, das weiß ich
das
gar nicht.
Das müssten wir jetzt mal genauer angucken. Müssen wir
uns nochmal unsere Analyse anschauen.
Ja, unsere eigene Analyse anschauen. Genau. Und jetzt rechnet man aber schon nach 12 Monaten mit positiven Effekten von diesem Deal. Das finde ich sehr spannend, dass es dann so schnell schon geht. Und auch EBIT-Synergien in Höhe von 300 Millionen Dollar jährlich ab 2025. Jetzt muss natürlich bloß noch das Board, also sprich der Aufsichtsrat zu Deutsch, von Varian zustimmen. Oder der hat schon zugestimmt. Jetzt müssen natürlich die Aktionäre noch zustimmen. Darauf legt ja der Board auch Wert. Der Deal soll dann im ersten Halbjahr nächsten Jahres abgeschlossen sein. Und ja, jetzt geht man noch nicht davon aus, aber behördlicherseits sollten hier keine Bedenken weiter auftreten. Finanziert wird das Ganze durch teils Fremdkapital und auch Eigenkapital. Siemens Finance, also sprich von der Mutter, hat man hier eine Brückenfinanzierung erhalten, die die eine Hälfte abdeckt und die andere Hälfte kommt durch die Platzierung neuer Aktien.
Also es kommt zu einer Kapitalerhöhung,
genau.
Das heißt Verwässerung der Aktionärsanteile, aber das macht man natürlich auch, um sich Gewinne mit einzukaufen in ein Unternehmen.
Richtig. Und hat natürlich auch Vorteile insofern, dass man sagt, okay, jetzt kriegt man halt nochmal einen wirklich großen Player aus den USA mit ins Portfolio und auch aus Aktionärssicht sicherlich nicht schlecht. Ja, an der Börse kam das sogar gar nicht so schlecht an. Auch die Quartalzahlen waren jetzt durchaus gut und durch diesen Deal ermöglicht Siemens Healthineers auch den Aufstieg in den DAX, da die Mutter eben nicht mehr so einen hohen Anteil
der Streubesitz erhöht sich.
Genau, der Streubesitz erhöht sich und das ist ja ein wichtiges Merkmal für die Aufnahme in den DAX. Die Größe haben sie ja schon.
Ich finde es toll.
Ja.
Also ich finde, es wäre natürlich dann auch wieder schön, dann fliegt wieder hoffentlich ein zyklischer Wert raus. Ich warte noch ab, bis wir das erste Mal einen Autobauer aus dem DAX absteigen sehen. Und es kommt doch ein robusteres Geschäft rein. Und ja, ich finde es toll. Weißt du, was ich auch toll finde?
Ja.
Ist, dass die spanische Telefonica will jetzt den Glasfasermarkt in Deutschland wirklich aufmischen und Milliarden investieren. Für den 5G-Ausbau. Du holst schon Luft?
Ja, ich höre das Lachen irgendwo schon. Ich glaube das irgendwie noch nicht. Ja.
Also, Telefonica sucht Investoren, um führender Anbieter für Glasfaser in Deutschland zu werden. Wie viel will man investieren? 3,2 Milliarden Euro. Aber Telefonica hat schon bewiesen, dass sie Netzausbau können. 2008 war man in Spanien auf dem Stand wie wir in Deutschland heute. Das heißt, 3,6% aller spanischen Haushalte hatten Glasfaseranschluss. Aktuell haben in Deutschland 3,6% aller Haushalte Glasfaser.
Ja.
Weil ich habe nämlich gelesen, die Telekom und Co., die upgraden eigentlich nur ihre Kupferleitungen, sodass du so bei 250 Mbit ankommst. Das habe ich auch hier gerade bei mir zu Hause, aber Glasfaser habe ich nicht. Aber in Spanien, und jetzt kommt's, hatten wir es geschafft. Von 2008 bis 2014 der führende Geschwindigkeitsanbieter in ganz Europa zu werden, weil innerhalb von 6 Jahren hat man die Zahl erhöht auf 62,5% aller spanischen Haushalte und bis 2025 sollen 100% aller spanischen Haushalte angeschlossen werden an Glasfaser. Ich finde das schon sehr, sehr beeindruckend. Das ist wirklich auch ein enormes Tempo, was man hier vorgelegt hat. Ich finde, es ist ein Armutszeugnis für die Deutsche Telekom. Hätte man eigentlich auch zum Flop der Woche machen können, weil ich frage mich wirklich, wieso, wenn der Staat daran auch noch beteiligt ist, kümmert er sich nicht wirklich, also, dass das alles so klappt, weil wir brauchen Digitalisierung, geh mit der Zeit oder du wirst gegangen. Jetzt kommt ein spanisches, europäisches Unternehmen und disruptiert hier den deutschen Markt. Also ich finde es unbegreiflich und wir sehen aber, Wettbewerb ist gut. Und warum? Weil Vodafone und Telekom wollen jetzt doch auf einmal wieder investieren. Was sagst du denn dazu?
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Auf der einen Seite ist es erschreckend, wie du schon sagst, dass wir hier noch nicht annähernd so weit sind. Ich sehe unseren Podcast 2025 schon auf Mallorca machen.
Ja.
Es ist wirklich erschreckend. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, glaube ich noch nicht daran, dass Telefonica so viel bewirken wird und auch nicht annähernd so schnell. Da wir hier wirklich Behördengänge haben, die kann man ja wirklich vergessen. Also wir haben arme Menschen, die sich schon wieder streiten über Glasfaser und auch beim 5G-Ausbau. Da gibt's ja wieder Meinungen und Verschwörungstheorien, die gibt's ja zum Glück sonst wo auf der Welt nicht, weil die denken, oh geil, Fortschritt.
Ja.
Das ist halt schon bedenklich. Und ich muss da jetzt mal eine kleine Anekdote dazu. Ich hatte letztes Jahr auf der Eigentümerversammlung meiner Immobilien, hatten wir tatsächlich ein Angebot von der Stadt, dass sie kostenfrei Glasfaser ausbauen in dem Gebiet, wo die Wohnungen sind. Und da sind ja auch Eigentümer da, die dort direkt wohnen. Und tatsächlich, Philipp, tatsächlich haben sich manche dagegen ausgesprochen, dass das dort kostenfrei ausgebaut wird, sodass man dort eben Glasfaser hat. Weil,
warum?
Jetzt halte ich fest, weil dann 3 Wochen lang laute Baustellen eben dafür sorgen, dass eine Glasfaser verlegt wird.
Ach nee.
Und da ist mir fast die Hutschnur geplatzt. Dann bin ich aufgestanden und gesagt, Leute, das ist auch ein echter Wertzuwachs für unsere Immobilien. Was soll der Quatsch, ne? Und alleine solche Einstellungen bei den Leuten, denke ich mir dann immer so, das kann doch nicht wahr sein.
Ja, aber zum Tempo, da wirst du recht haben. Weil in Spanien war es einfach so, als man die Kupferleitung schon verlegt hat, hat man Leerrohre gezogen. Das heißt, du hast ja schon ein Rohrkanal wirklich in der Erde drin und ziehst da einfach nur noch das Glasfaserkabel durch.
Wie schlau ist das denn?
Das haben wir in Deutschland nicht.
Ja, das ist, glaube ich.
Und das bedeutet bei uns in Deutschland, Straße auf, Kabel rein, Straße wieder zu.
Genau.
Und das ist so noch der große Punkt. Apropos großer Punkt. Wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn du ein iPhone hast, dass du uns eine schöne Bewertung bei iTunes geben würdest, weil so hilfst du uns natürlich auch noch bekannter zu werden. Letzte Woche haben sehr, sehr viele von euch uns bewertet. Vielen Dank an euch.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops der Woche?
Mein Top der Woche ist die Fusion von Teladoc und Livongo. Und nein, es geht nicht um Teladoc, also erzähl es deinem Hund, sondern Doc mit C. Erzähl es deinem Arzt. Was macht Teladoc? Ja, Telemedizin. Und ich finde den Namen eigentlich schon so super. Tel-Doc. Also erzähl's dem Arzt. Und das alles appgesteuert und ganz einfach mit dem Handy. Oder auch natürlich dem, ja, wie sagt man eigentlich? Nicht iPad, sondern Tablet.
Mit dem Smartphone.
Genau.
Und auch mit dem Tablet.
Ja, sorry, ich bin schon so drin. Du merkst es schon wieder.
Ja.
Livongo, was machen die? Und das ist ziemlich cool. Die haben eigentlich so eine Plattform, die dir hilft, gesünder zu leben, Geld zu sparen. Und ist aktuell fokussiert auf Diabetiker und ein Diabetiker spart wirklich bis zu 2000 US-Dollar, weil diese App dich einfach mal wieder daran erinnert, was zu trinken, dich zu bewegen. Sie misst auch natürlich deinen Blutzuckerspiegel. Du kriegst dann auch in diesem Abo, bekommst du dann auch alles, was du brauchst zum Testen, kriegst du dann auch von Livongo gestellt. Und ich finde also diese Fusion oder diese Übernahme doch ziemlich spektakulär und ziemlich interessant. Weil jetzt überleg dir mal, du hast einen Anbieter wie Livongo, die stellen dir zum Beispiel alles, was du brauchst, um zu messen. Dafür kriegen sie von dir deine Daten. Und jetzt bist du Kunde bei Teladoc und dieser Doktor kann dann schön auf deine Daten zugreifen und kann dir dann die bestmöglichste Therapie auch einfach bieten. Also ich finde es wirklich cool. Wie findest du denn diese Fusion?
Ich finde das richtig, richtig spannend. Einfach, gut, in Deutschland würden jetzt einige wieder ausmachen. Oh, was, meine Daten, der Arzt, ach du Gott.
Ja.
Nein, das ist einfach ein Riesenfortschritt. Ne? Man hat die Kundendaten, man hat die Erfahrungswerte von den jeweiligen Krankheiten. Man kann die auswerten lassen und direkt die Anwendung über Künstliche Intelligenz wieder an den Patienten zurückgeben.
Genau.
Das heißt, ich bin krank und würde dich jetzt quasi, weil du Dr. Reibold Ahnung hast, werde ich dich jetzt konsultieren.
Richtig.
Ich fahre
Herr
nicht
Schmidt,
mehr
hallo.
Mit dem Auto oder mit den Öffentlichen zu meinem Arzt, sondern fahre als Fahrrad. Nein, ich werde dich einfach konsultieren über mein Handy. So, jetzt habe ich dich dran und werde dir einfach kurz was dazu sagen, dann sagst du, was mit mir los ist und kannst im Zweifel auf eine riesen Datenbank zurückgreifen und sagen, okay, die und die und die Medikamente sind für dich jetzt wahrscheinlich relevant oder auch die und die Maßnahmen, mach dies und mach das. So, und das ist eigentlich ganz praktisch, weil man hier natürlich auch ja nicht nur Ressourcen spart, sondern auch Zeit spart, wer hat schon Bock beim Arzt zu sitzen und früher oder später wird es vielleicht sogar so sein, dass man nicht direkt den Arzt fragt, denn man hat vielleicht eine kleine gesundheitliche Erkältung und dann macht es die Künstliche Intelligenz komplett alleine, sagt so, okay, was hast du für ein Krankheitsbild? Und auf der anderen Seite, das sind die Lösungen. Dafür braucht man keinen Arzt unbedingt. Ne? Das ist ja eine ganz normale Angelegenheit.
Genau. Livongo-Aktionäre erhalten 0,592 Aktien an dem neuen Unternehmen plus $11,33 je Aktie. Sprich, die Bewertung liegt jetzt bei 18,5 Milliarden US-Dollar. In Zukunft werden Teladoc-Aktionäre 58% des Unternehmens halten und Livongo-Aktionäre 42% des neuen Unternehmens. Und ich muss jetzt mal dem Depotrückblick ja schon mal vorweggreifen. Du bist ja schon eingestiegen.
Ja, das ist richtig. Das war eine Nachricht. Und nachdem wir die ein bisschen, wie sagen wir, ausgeschlachtet haben, ist es genau mein ist genau mein Investment Case. Wir haben hier wirklich ein Zukunftsmodell, was sehr viel erspart, das Leben erleichtert und ich liebe sowas.
Dann würde ich sagen, wir wünschen dir viel Erfolg und kommen zu deinem Top der Woche.
Ja, der Top der Woche von mir ist ein alter Bekannter und hatten wir heute auch schon mal als Thema kurz angeschnitten, und zwar Apple. Und Apple ist jetzt endlich wieder wertvollstes Unternehmen der Welt und das vor Saudi Aramco.
Und sie stellen über 7% Anteil am S&P 500. Das gab es zuletzt, weißt du, das gab es erst einmal, dass ein Unternehmen alleine 7% des gesamten S&P 500 gestellt haben.
Wer war das?
IBM.
Oh, das waren Zeiten.
Also das waren Zeiten, unglaublich, oder?
Das ist krass, ja. Und es gibt auch noch eine andere Nachricht, die Apple zum Top macht, und zwar die Übernahme von MobiWave. Und MobiWave, wer ist das? Das ist ein Startup aus Kanada und sie sind direkte Konkurrenz zu Square. Und Square hat ja auch jetzt starke Zahlen gemeldet, der Finanzdienstleister, so ähnlich wie was Wirecard versucht hat zu machen, ist ja Square, wenn man so möchte, und eben das erfolgreich. Und eben Online-Payment via iPhone. Das heißt, du als iPhone-Nutzer kannst dann einem anderen iPhone-Nutzer einfach Geld zusenden, ohne jetzt...
Traum würde der Bayer jetzt
ja, richtig, ohne jetzt großartige Hardware zu benötigen. Und angeblich soll dieser Deal 100 Millionen Dollar gekostet haben. In bar natürlich, bei Apple ist es ja so ähnlich, wie wenn uns mal ein 5-Euro-Schein aus der Tasche fällt, wir Angeber. Und ja, das meldet Bloomberg. Apple hat es nicht ganz bestätigt, weil die eben bei solchen Kleinübernahmen überhaupt gar nichts kommunizieren. Aber ich gehe mal von aus, wenn Bloomberg das meldet, dass da was dran ist.
Ist schon seriös, ja. Seriöser als die Financial Times, habe ich gehört.
Ja.
Ja, ich finde es super, muss man wirklich sagen. Also hier holt sich Apple natürlich immer mehr und mehr Kompetenz auch in sein Ökosystem. Kein Wunder, dass Warren Buffett und auch du natürlich investiert seid. Mein Flop der Woche ist, ja.
Eine Frau.
Nein. Nicht die Frau an sich, sondern eine. Die SPD. Die Jusos, glaube ich, heißen die. Die jungen Sozialisten nennen die sich da, oder?
Ja, ich glaube schon.
Und Kevin Kühnert will ja jetzt für Berlin-Tempelhof in den Bundestag. Und es gibt eine designierte Nachfolgerin, eine Frau Rosenthal. Und sie möchte den Kapitalismus, der auf Ausbeutung beruht, überwinden. Der Staat muss eine stärkere Rolle einnehmen und übernehmen. Und sämtliche Kritik, dass es heißt, diese Vorschläge, die man hat, würden den Steuerzahlern viel Geld kosten und würden dadurch dann in die nächste Generation vererbt werden, tut sie als Märchen ab.
Na klar.
Und dann habe ich mir mal angeguckt, was sind eigentlich Märchen? Und Märchen sind die Spiele, oder ist das Spiel mit der Angst, wir erinnern uns an Hänsel und Gretel, es gibt nichts zu essen, sie verliefen sich im Wald, dann kam die Hexe. Naja, wie es ausgegangen ist, wissen wir alle, Hexe tot und alle wieder glücklich nach Hause gekommen. Aber es gilt immer in Märchen, Ängste zu überwinden. Und ich frage mich einfach, oder ich bin der Meinung, ein gewisser Anteil an Angst vor der Zukunft und auch dem Respekt vor der Zukunft, der tut unsere Gesellschaft doch sehr gut und fordert uns heraus, wirklich eine leistungsorientierte Gesellschaft, die auch auf Forschung, Entwicklung, Innovation und Weiterentwicklung setzt, auch uns dahin zu entwickeln. Und wer will denn das nicht? Also wer möchte denn nicht seine Ängste überwinden? Und deswegen finde ich, das ist zu weit gedacht. Ich habe heute Morgen einen sehr, sehr guten Podcast bei Gabor Steingart gehört. Unser Altkanzler Gerhard Schröder war dabei. Der Genosse, was hat er gesagt? Der Genosse der Unternehmen?
Nee, der Genosse der Bosse.
Der Genosse der Bosse wurde er genannt. Und das ist für mich auch ein SPD-Mann mit Profil, muss man auch sagen. Aber ich finde es eigentlich schade, dass man sich so gegen diese ganze Entwicklung wirklich stemmt und Innovation und sagt, nein, wir müssen, ja, ich weiß gar nicht, was man damit wirklich bezwecken möchte, aber wir müssen aus unserer Blase rauskommen und man muss auch sagen, Wohlstandssteigerung für alle ist gut, Innovation ist gut, Forschung, Entwicklung und der Fortschritt ist auch gut. Wir würden sonst heutzutage, würden immer noch in Krankenhäusern die Menschen sterben, wenn wir uns ja die Hände nicht waschen würden. Und deswegen finde ich, sollte man das überdenken und man muss auch offen sein für Kritik. Und darf etwas nicht als Märchen betiteln, weil, ja, wir haben gerade gelernt, Märchen sind das Spiel mit der Angst und man darf und man muss sich auch seinen Ängsten stellen und auch den Ängsten vor der Zukunft, diesen muss man sich stellen, weil nur so kann man sich als Gesellschaft weiterentwickeln. Wie siehst du das?
Also hatte ich ja recht, dass dein Flop eine Frau ist, und zwar eben die Jessica Rosenthal, die eben sowas erzählt. Und sie ist auch der Grund, oder genau solche Einstellungen sind auch die Gründe dafür, dass wir eben sowas wie Teladoc und Livongo und auch Amazon und so weiter und so fort nicht in Deutschland finden, sondern eben woanders.
Für mich ist das Ausnutzen der Ängste. Du spielst mit den Existenzängsten der Leute, um so sie auf dein Wahlprogramm zu holen. Und das finde ich total falsch. Man muss den Menschen helfen, sich ihren Ängsten zu stellen, diese auch selber zu überwinden, weil auch so wächst du als Mensch. Das ist, glaube ich, das ist so wie Fahrradfahren. Weißt du, wenn du nicht Fahrradfahren kannst und du siehst andere Leute Fahrradfahren, dann musst du trotzdem auf den Esel drauf. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt jemand und sagt, hey, du musst nie Fahrrad fahren. Komm, du setzt dich einfach hinten drauf, du fährst in meinem Tandem. Es ist doch dann trotzdem viel schöner, selber selbstständig etwas zu erlernen und was zu machen.
Nein, nicht bei Frau Rosenthal.
Also, naja, ich find's schade, mit den Ängsten der Menschen wird hier gespielt und ja, man versucht davon auch zu profitieren.
Herr Schröder, wer ist denn aus Ihrer Sicht, der bei der SPD am nächsten zur Wirtschaft steht? Ja, es ist tatsächlich niemanden eingefallen. Ja. Also er hatte sofort niemanden auf dem Schirm. Das hätte er anders gemacht früher, das war ja auch anders. Und da fällt uns ja auch keiner ein. Ne?
Nein.
Aber man muss einem einfallen, oder es muss einem einen einfallen, und zwar mein Flop, und zwar Altmaier und Scholz. Und da bleiben wir doch thematisch bei der SPD, nur eben bei den Erwachsenen. Ja. Und hier ging es nochmal um den Fall Wirecard, denn hier musste man sich ja vor einem Ausschuss stellen und eben Fragen beantworten. Und Altmaier und Scholz, die sich dann eben mit ihren jeweiligen Ressorts in den Ministerien damit beschäftigen mussten, Altmaier in Sachen Wirtschaft, Scholz in Sachen Finanzen. Und da ging es eben dann darum, wie die BaFin hätte reagieren sollen. Und jetzt sagt man, ja, hier muss man weitere Reformen machen, man muss Regulierungen machen, dass die BaFin eine höhere Kontrolle erhält, wobei sie ja dafür auch nicht unbedingt fähig sind. Und es ist einfach auch irrsinnig zu sagen, dass die BaFin wirklich jede einzelne Bilanz auseinandernehmen muss. Das kann sie wahrscheinlich auch aus Anzahlgründen gar nicht schaffen. Naja, witzig ist aber, dass der Herr Scholz 2004 schon selber an der Bilanzkontrollgesetz, an diesem Gesetz mitgearbeitet hat und mitgewirkt hat und jetzt selber sagt, dass er eigentlich da Scheiße gebaut hat.
Oh Mann.
Ja, also im Nachhinein betrachtet, finde ich auch die Aussagen sehr, sehr schwach, die die beiden Minister da gegeben haben. Und es wird Zeit, dass wir hier in Deutschland wieder charakterliche, wichtige und auch gute, kompetente Politiker haben an genau solchen Plätzen, die vor allen Dingen so wichtig sind, wie eben das Ministerium für Wirtschaft und das Ministerium für Finanzen.
Ja, auf jeden Fall. Ich gehe da voll mit. Und ja, es ist einfach schade. Bevor wir jetzt zum Thema der Woche kommen, ein kurzer Werbespot. Das Arbeitsleben geht ja langsam wieder los und die Freizeit, um zum Beispiel Bücher zu lesen, wird weniger. Hier bietet unser heutiger Werbepartner Blinkist eine starke Lösung.
Mit Blinkist erhältst du die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus deinem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Du erhältst Zugriff auf neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung.
Außerdem erfährst du wertvolle Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und deinen Beruf. Natürlich gibt es Blinkist auf Deutsch und Englisch. Wenn du Interesse hast, Zeit zu sparen, dann erhältst du unter blinkist.de/mvi 25% auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Marcel, wo nutzt du eigentlich Blinkist?
Blinkist nutze ich auf dem Weg zur Arbeit und beim Joggen.
Was ist eigentlich deine Lieblingskategorie?
Natürlich Börse und Geld.
Und dein Lieblingstitel?
Die Kunst, über Geld nachzudenken, vom legendären André Costolani.
Wusstest du, jeden Monat kommen ca. 40-15-minütige Blinks hinzu? Wenn dir die 15 Minuten nicht reichen, kannst du auch tiefer in das Thema einsteigen und das Hörbuch in voller Länge bei Blinkist anhören. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer unseres Podcasts auf blinkist.de/mvi gibt es 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen.
Nochmal der Link. Blinkist.de, blinkist.de/mvi.
Und sagt mal, worum geht es heute?
Thema der Woche ist und lautet, wir verklagen Wirecard. Also, wir gehen nochmal zurück zum Thema Wirecard und dafür haben wir hier einen speziellen Gast eingeladen und zwar den Herrn Mingers von Mingers Rechtsanwälte.
Wir haben euch ja auch gefragt bei Facebook, bei Instagram, schreibt uns eure Fragen zur Causa Wirecard. Diese Fragen haben wir an Herrn Mingers weitergegeben und er hat uns diese auch beantwortet und er zeigt natürlich dann auch in dem Interview auf, welche Möglichkeiten du als Wirecard-Geschädigter haben könntest. Jetzt Marcel, wie ist eigentlich aktuell der Stand der Ermittlungen, bevor wir zum Interview kommen?
Genau, Status quo ist, dass mehrere Spitzenmanager von Wirecard aktuell in Untersuchungshaft sitzen. Darunter natürlich auch der Vorstandsvorsitzende Markus Braun. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Wirecard-Mitarbeiter Umsätze in den Bilanzen erfunden haben, um so eben an Kredite zu kommen von Banken und anderen Investoren. Vorgeworfen wird gewerbsmäßiger Bandenbetrug, Untreue, unrichtige Darstellung und Marktmanipulation in mehreren Fällen. Ex-Vertriebsvorstand Jan Marschalek befindet sich nach wie vor auf der Flucht. Man mutmaßt, dass er sich in Russland befindet. Welche Vorwürfe gibt es eigentlich gegenüber der BaFin?
Der BaFin wird vorgeworfen, trotz zahlreicher Hinweise lange nicht genau genug hingeschaut zu haben. Zwar hat die Finanzaufsicht die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung mit einer Wirecard-Prüfung beauftragt. Und jetzt, Marcel, halt dich fest. Dort war über 16 Monate nur ein einziger Mitarbeiter mit der Aufgabe betreut. Gleichzeitig hat die BaFin sich einen Kampf mit der Financial Times geliefert und als die Zeitung Anfang 2019 angefangen hat, kritische Artikel über Wirecard zu veröffentlichen, erstattete die BaFin Anzeige gegen die zwei Journalisten. Sie haben der Zeitung vorgeworfen, Spekulanten über die geplanten Artikel zu informieren und diese hätten daraufhin gegen Wirecard gewettet. Daraufhin hat man das Shortselling verboten und diesen Vorwurf gegen diese beiden Journalisten konnte man bis heute nicht belegen. Sag mal Marcel, welche anderen Akteure außer der BaFin sind denn hier eigentlich noch im Spiel?
Natürlich, das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Ernst & Young oder EY, wie man kurz sagt, steht natürlich in der Kritik, denn sie hatten eine wichtige Aufgabe und zwar die Jahresbilanzen von Wirecard zu prüfen. Und das haben sie über Jahre hinweg nicht wirklich gut gemacht, beziehungsweise haben es einfach nicht geschafft, diese Falschangaben in den Wirecard-Bilanzen zu finden. Offenbar haben sie es auch versäumt, die Banken bei den Philippinen anzurufen oder einfach mal ja zu erreichen, ob das Geld von Wirecard wirklich da ist. Weiterhin bekommt natürlich unser Bundesfinanzminister Scholz sehr viel Aufmerksamkeit. Das hatten wir vorhin schon mal bei meinem Flop angesprochen. Auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier und natürlich auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Scholz ist ja oberster Chef der staatlichen Finanzaufsicht, also der BaFin. Altmaier in seiner Aufgabe hat die Aufsicht über die privaten Wirtschaftsprüfungsunternehmen, also EY, KPMG und so weiter und so fort. Merkel hat sich noch im September 2019 in China für Wirecard eingesetzt und deswegen macht die Opposition jetzt Druck im Bundestag und denkt über einen Untersuchungsausschuss nach. Du sag uns, wie hoch ist denn eigentlich der Schaden?
Ja, die Staatsanwaltschaft München geht davon aus, dass es einen Schaden gibt von ungefähr 3,2 Milliarden Euro, die sich Wirecard bei Banken und anderen Investoren geliehen hat. Aufgrund der Insolvenz von Wirecard ist dieses Geld vermutlich weg, aber auch wir als Wirecard-Aktionäre mussten ja heftige Verluste einstecken. Während die Aktie Mitte Juni noch über 100 Euro wert war, liegt der Wert der Aktie aktuell bei unter 2 Euro. Möglicherweise, oder was ich auch finde, ist, dass der viel größere Schaden aber dem Finanzplatz Deutschland jetzt hier auch zuzuschreiben ist. Aus einem Schreiben aus dem Bundesfinanzministerium geht hervor, dass wirklich das Vertrauen in den Finanzstandort Deutschland nachhaltig geschädigt ist und dieses Vertrauen muss erst wieder aufgebaut werden. Marcel, nachdem wir das Thema jetzt einmal umrundet haben, Wie schaut es jetzt eigentlich mit Schadensersatzklagen aus?
Genau, das haben wir uns ja auch persönlich gefragt und deswegen haben wir heute einen Gast in unserem Podcast und zwar Herrn Markus Mingers von Mingers Rechtsanwälte. Guten Tag, Herr Mingers, stellen Sie sich bitte einmal vor.
Mein Name ist Markus Mingers von der Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Wir sind eine Legal Tech Kanzlei, immer in Kooperation mit Prozessfinanzierern, sodass wir auch eine erfolgsabhängige Vergütung garantieren können. Und wir organisieren eine Sammelklage zum Fall Wirecard.
Wie und wo sehen Sie die Chancen für Aktionäre und an welcher Stelle im Insolvenzverfahren stehen denn die Anleger?
Bei Wirecard liegt ja der Bilanzbetrug auf der Hand. Die Frage ist natürlich, wie positioniert man sich strategisch als Geschädigter? Wir gehen davon aus, dass es sinnvoll ist, möglichst viele Anspruchsgegner zu haben, um einen möglichst großen Topf herbeistreiten zu können. Auf der einen Seite gehen wir gegen Wirecard an sich vor als Unternehmen, wird natürlich gerade vertreten durch den Insolvenzverwalter. Hier ist die Frage, wie hoch die Insolvenzquote sein wird. Auf der einen Seite sagt man, dass nicht mehr viel zu holen sei aufgrund der Milliardenverluste. Auf der anderen Seite sagen einige Experten auch und verweisen auf den Lehman-Fall. Dort hatte man eine Insolvenzquote von 50% erzielt, indem man das Unternehmen filetiert hat und weiterveräußert hat, sodass man gegebenenfalls hier bei Wirecard auch mit einer etwas höheren Quote rechnen kann. Darüber hinaus gehen wir auch gegen die Organe vor, gegen die Vorstände Braun und Masalek, die ja bekannt sind, und die dahinter liegende D&O-Versicherung, die dürfte bei Braun und Masalek nicht greifen, da diese vorsätzlich gehandelt haben und dann die Versicherung nicht greift. Aber zum Beispiel beim Aufsichtsrat nach jetziger Erkenntnislage dürfte die D&O-Versicherung greifen, da diese wohl nicht vorsätzlich gehandelt haben. Dann gehen wir noch gegen EY vor, also Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die ja weggeschaut haben und 10 Jahre das Unbedenklichkeitstestat erteilt haben. Und auch dahinter ist eine Haftpflichtversicherung. Hier nach jetziger Erkenntnislage scheint der solventeste Anspruchsgegner zu sein. Insofern wir EY auch einen Vorsatz, also einen bedingten Vorsatz nachweisen, also dass die diesen Bilanzbetrug billigend in Kauf genommen haben, haben die Geschädigten einen unmittelbaren Anspruch gegen EY und müssen sich eben im Insolvenzverfahren nicht hinten anstellen. Weiterhin prüfen wir, ob wir gegen die BaFin vorgehen. Ja, genießt ja der Staat ein Haftungsprivileg. Das heißt, wir müssten der BaFin einen Amtsmissbrauch vorwerfen. Der kann eben auch in einem Unterlassen liegen. Hier haben wir aber noch keine gesicherte Erkenntnislage, dass wir es nachweisen können. Da bleiben wir aber sicherlich am Ball. Durch jetzt die Kumulation von verschiedenen Anspruchsgegnern und zum Teil dahinterliegenden Versicherern sehen wir, dass die Aktionäre auf jeden Fall eine Chance haben, einen Teil ihres Schadens ersetzt zu bekommen. Und dadurch, dass wir auch gegen EY klagen und einen unmittelbaren Anspruch durchsetzen wollen, sind die Anleger nicht ausschließlich auf das Insolvenzverfahren angewiesen und müssen sich dann dort nur hinten anstellen.
Herr Mingers, was denken Sie, wie lange wird der Klageweg dauern und was ist Ihre Intention?
Wie lange jetzt der Klageweg dauern wird und die Sammelklage, wann das Ganze zu Ende geführt werden kann, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Unser Ziel ist es sicherlich, irgendwann auf der Strecke eine vergleichsweise Regelung herbeizuführen. Nach meiner jetzigen Einschätzung wird es spätestens irgendwann Mitte 2023 zu einem Vergleich kommen, denn zum 31.12.23 verjähren ja die Ansprüche und spätestens dann wird sich EY und die dahinterliegende Versicherung mit uns vergleichen wollen. Vielleicht gelingt es uns auch, wenn wir öffentlichen Druck erzeugen können, da auch schon eher Vergleiche erzielen zu können.
Wenn sich ein Wirecard-Geschädigter jetzt dazu entscheidet, an der Sammelklage teilhaben zu wollen, was muss er machen und was kostet ihm das?
Jeder hat die Möglichkeit, der von Wirecard betroffen ist, der Aktien gehalten hat, egal wie niedrig auch die Schadenssumme ist. Also wir vertreten Leute mit geringer Schadenssumme bis zu Leuten, die einen zweistelligen Millionenbetrag angelegt haben und verloren haben. Man trägt sich bei uns ein auf der Homepage und wir brauchen letztendlich den Depotauszug, um den individuellen Schaden bemessen zu können. Und dann braucht man natürlich eine unterschriebene Vollmacht und den Prozessfinanzierungsvertrag. Dann ist man Teilnehmer unserer Sammelklage. Wir haben einen Prozessfinanzierer, das ist eine Projektgesellschaft extra für den Wirecard-Fall. Das sind dahinterliegende Investoren. Hier sammeln wir nach jetzigem Stand bis zum 31.08.2020 die Betroffenen ein. Vorne nimmt der Prozessfinanzierer anders als die meisten anderen Anbieter keinerlei Gebühren, es entstehen also keinerlei Kosten. Und es entstehen tatsächlich nur im Erfolgsfall 30% dann Anteile für den Prozessfinanzierer. Das heißt, die Anleger haben hier keinerlei Risiko, können eben im schlimmsten Fall den Status quo erhalten und dann den Verlust steuerlich geltend machen. Und wenn halt hinten was bei rauskommt, nur in diesem Fall profitiert der Prozessfinanzierer. Der finanziert dann sämtliche Kosten vor und übernimmt das gesamte Prozessrisiko. Das heißt, zweimal Anwälte und Gerichtskosten, gegebenenfalls auch Sachverständigenkosten.
Mit was für einer Entschädigung können Anleger rechnen?
Ja, mit was man für eine Entschädigung rechnen kann, ist jetzt Glaskugel lesen. Da gibt es jetzt noch keine gesicherten Erkenntnisse. Wir hoffen, dass wir 50-60% erzielen können.
Vielen lieben Dank, Herr Mingers. Sie haben auf jeden Fall Licht ins Dunkle gebracht. Marcel, sag mal, wirst du dich an einer Sammelklage jetzt beteiligen?
Ja, also nach den Worten von Herrn Mingers würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall dabei, denn das, wovor ich etwas Angst hatte, war ja, dass es mich noch mehr kostet, als es mich ohnehin schon gekostet hat. Ja. Das ist eben nicht der Fall. Deswegen, was haben wir zu verlieren, Philipp? Was sagst du?
Also ich bin auch dabei. Ich denke, wir sind das auch unserer Community schuldig, dass wir hier auch dann für euch berichten, wie das ganze Thema doch so weitergeht. Wenn du dich jetzt beteiligen möchtest an einer Klage über Herrn Mingers, Link dazu findest du in den Shownotes. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach den Deckel drauf.
Genau.
Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.